Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Zwei Machthaber sind nicht mit von der Partie. Wladimir Putin wird mit Haftbefehl des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Über den mutmaßlichen Kriegsverbrecher wird außerdem berichtet, er habe Angst vor Anschlägen. Putin ist isoliert, nachdem er gerade dem Treffen der BRICS-Staaten fernblieb, bildet der G20-Gipfel bereits die zweite internationale diplomatische Bühne, auf der er nicht zu sehen ist. Stattdessen hat er seinen Außenminister Lavrov nach Neu-Delhi geschickt. Die Abwesenheit des anderen Xi Jinping lesen Fachleute als gezielte Spitze gegen die Gastgeber. Denn Indien denkt immer lauter darüber nach, warum es als bevölkerungsreichstes Land und aufstrebende Nation mit demokratischer Verfassung neben China die zweite Geige spielen sollte. Chinas Wirtschaft schwächelt, das Land steht vor großen demografischen Problemen, junge Menschen mit guter Ausbildung finden keine Arbeit und schließlich streiten China und Indien über Grenzgebiete. G20-Gipfel in Neu-Delhi. Für uns berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen. Gerade, Herr Detjen, wurde berichtet, es gebe eine gemeinsame Abschlusserklärung. Das war lange fraglich.
Ja, so ist es. Der indische Präsident Narendra Modi hat das eben bestätigt. Es gibt eine Abschlusserklärung. Da ist wirklich lange und sehr kontrovers dran verhandelt worden. Die Berater, die sogenannten Sherpas der Staats- und Regierungschefs, haben die letzten Nächte durchverhandelt bis ins frühe Morgengrauen. Und der Streitpunkt war, wie sich die G20 verhalten zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Da gab es sozusagen eine Messlatte. Das war die Erklärung, die die G20 letztes Jahr unter indonesischer Präsidentschaft auf Bali verabschiedet hatten. Und die damalige Abschlusserklärung ließ sich als eine eindeutige Verurteilung des russischen Angriffskrieges, jedenfalls, wie es in der Erklärung hieß, durch die Mehrheit der G20 lesen. Aufs Schärfste, so hieß es damals, werde der Krieg von der Mehrheit verurteilt. Da musste man um einen Kompromiss ringen. Es waren besonders die Staaten des globalen Südens, das haben wir vorher immer wieder gehört, die immer wieder gesagt haben, sie wollen sich nicht nochmal in ähnlicher Weise kritisch zu Russland positionieren. Offenbar, nach dem, was wir jetzt hören, gibt es da eine Kompromissformel, die darin besteht, dass man diese Worte von einer scharfen Verurteilung durch die Mehrheit nicht noch einmal wiederholt, aber den westlichen Staaten und Unterstützern der Ukraine insofern entgegenkommt, dass formuliert wird, man verurteile Angriffe auf die territoriale Integrität oder die politische Unabhängigkeit anderer Staaten. Und es wird auch noch einmal das wiederholt, was man schon auf Bali formuliert hatte, nämlich der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ist unzulässig. Das war ja gerade dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im letzten Jahr sehr wichtig, dass das so deutlich formuliert wird. Also eine klassische Formulierung. Beide Seiten haben da nachgegeben. Und wir sind jetzt mal gespannt, wie das dann im Laufe des Nachmittags interpretiert wird.
Sie haben Olaf Scholz genannt. Welches Ziel verfolgt Deutschland beim G20-Treffen?
Für Olaf Scholz ist das die Gelegenheit, mit den Ländern des globalen Südens, mit den ehemaligen kolonialen Staaten Afrikas, Südamerikas, Asiens ins Gespräch zu kommen, ihnen, wie er immer wieder formuliert, auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist für Olaf Scholz eines der ganz wichtigen, ein zentrales Thema seiner Kanzlerschaft. Insofern wird er auch hier am Rande des G20-Gipfels immer wieder die Begegnungen suchen. Und auch da hat dieser Gipfel ja schon ein Ergebnis erzielt, gleich am Anfang, nämlich die Aufnahme der Afrikanischen Union. Als Mitglied der G20, die Afrikanische Union, nimmt jetzt gleichberechtigt, so wie auch die Spitzen der EU an diesem G20-Gipfel teil. Der derzeitige Vorsitzende der Afrikanischen Union, der Präsident der Komoren, ist mit Applaus am Tisch begrüßt worden. Also die G20 sind jetzt faktisch die G21.
Herr Detjen, wie kommt bei der Konferenz das neue indische Selbstbewusstsein zum Ausdruck?
Ja, das ist sehr deutlich sichtbar. Das ist eine große Werbeveranstaltung, namentlich für den indischen Präsidenten Narendra Modi. Schon wenn man hier durch die Stadt fährt, auf dem Weg zum Konferenzzentrum, ist die Stadt zuplakatiert mit Bildern Modis. Das offizielle Logo des G20-Gipfels ist zum Verwechseln ähnlich dem Logo seiner Partei. All das deutet darauf hin, dass Modi sich auf einen Wahlkampf zubewegt. In Indien sind nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen. Und das ist ganz klar, er nutzt dieses Event hier, um sich selbst auch vor dem heimischen Publikum, vor der indischen Bevölkerung in Szene zu setzen.
Eine Tageszeitung in Deutschland überschrieb ihren Bericht aus Neu-Delhi heute so: Die Neuvermessung der Welt. Eine angemessene Schlagzeile?
Ja, das ist ja das Thema, das uns seit Jahren immer wieder begegnet auf diesen großen internationalen Gipfelveranstaltungen. Die Welt ist in einem Umbruch und das betrifft auch die Formate, in denen die Welt zusammenkommt. Also wo sind eigentlich die zentralen Begegnungsorte? Die G20 sind einer der zentralen Begegnungsorte zwischen den reichen Industrieländern des Nordens, den aufstrebenden Mächten des globalen Südens, den großen alten und neuen Supermächten Amerika, Russland, China, auch wenn die letzten beiden jetzt nicht durch ihre Präsidenten vertreten sind. Also das ist die Bedeutung der G20. Aber wir sehen eben, wie auch andere Bündnisse, etwa die BRICS, die ja neulich gerade getagt haben, also ein von Russland und China dominiertes Bündnis, Zuspruch gewinnt, Mitgliedsanträge bekommt, neue Mitglieder aus dem Kreis der Länder des globalen Südens aufnimmt. Und nächste Woche wird sich das ja dann fortsetzen in New York bei der UNO-Generalversammlung, also das klassische Gremium, in dem die Vision einer Weltordnung nach dem Zweiten Krieg einmal Gestalt angenommen hat. Und alle diese Versuche, die Welt zu ordnen, Allianzen zu schmieden, aber eben auch Strukturen, rechtsförmige Ordnungen, Einigung in die Welt zu bringen, das prägt diese Allianzen und bringt sie aber auch in Bewegung.
Stefan Tietjen, direkt aus Neu-Delhi.